Ich möchte mit einem Gebet beginnen und dann können wir Gottes Wort hören. Vater, wir danken dir so sehr für diese Tage. Wir danken dir, Jesus, dass du uns niemals verwerfst oder aufgibst. Wir danken dir für deine tatsächliche Gegenwart hier und jetzt. Du bist derjenige, der spricht und handelt, und das wollen wir dir zutrauen in diesem Moment. Wir danken dir im Voraus dafür und bitten das um deines Namens willen. Amen. Schleifstein leben. Manchmal kommen die Studenten auf mich zu und sie sagen, wie soll ich das Ganze anwenden, was ich hier in 6 Monaten gehört habe? Ich sage, lebe. Also das Leben wird an für sich genügend Gelegenheit für die Anwendung anbieten. Da muss man sich normalerweise nicht aussuchen. Das wird von allein kommen. Und da habe ich eine Stelle heute Morgen aus Kolosser 1, da wo Paulus was Merkwürdiges sagt. Es heißt in Kolosser 1, 24 bis 27, nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erfülle durch mein Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt. Für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden durch den Auftrag, den Gott mir für euch gegeben hat, dass ich das Wort Gottes in seine Fülle predige, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber offenbart worden ist seinen Heiligen. Denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die größte oder eine der wichtigsten Fragen in unserem Leben mit Christus ist nicht, was habe ich davon, sondern was hat Christus davon? Darf er seinen Auftrag in meinem Leben erfüllen? Darf er zur Wirkung kommen? Darf sein Wille geschehen in meinem Leben, wie es im Himmel gemacht ist? Und die zweitwichtigste Frage ist diese: Was haben anderen davon? Was haben anderen von meiner Beziehung zum Herrn? Sind sie gesegnet? Begegnet Jesus sie durch mein Leben, wie es sich gehört? Was haben anderen davon? Und um zu so einem Punkt zu kommen, das ist ein Prozess, oder? Ich weiß für mich, und das ist selbstverständlich, ich komme zum Glauben an Jesus, weil es um mich geht. Das verstehe ich. Aber die größere Frage ist, was hat er davon und was haben anderen davon? Paulus sagt was Interessantes hier. Er sagt, ich freue mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erfülle in meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Es war nicht, als ob das Leid, was er hier erwähnt, zu dem Leid am Kreuz gehört. Das ist was anderes. Denken wir dran, Apostelgeschichte 9, Vers 4. Der ehemalige Apostel Paulus, namens Saulus damals, war unterwegs nach Damaskus, und der lebendige Christus begegnet ihm auf dieser Straße, und seine Worte sind: Saul, Saul, warum verfolgst du meine Gemeinde? Nee, das waren nicht seine Worte. Er sagte: Warum verfolgst du mich? Warum verfolgst du mich? Ob es uns bewusst ist oder nicht, wir tragen die tatsächliche Gegenwart Jesu Christi in diese Welt, und wir bekommen mit diese Hass dieser Welt gegen Christus. Ich bekomme das zu spüren, denn Christus lebt in mir, wie es in Vers 27 heißt. Und manchmal vertraut mir der Herr ein Stück seines Leidens in diese Welt an. Und das ist ein Vertrauensbeweis. So wie mit Hiob, er kann mir manches an Leiterfahrungen anvertrauen, weil er weiß, ich wende mich nicht von ihm ab. Lass die harten Erfahrungen im Leben dich nicht von Jesus treiben, sondern zu ihm hin. Und das Leben ist voller solche Möglichkeiten. Wir sind verfallene Menschen in eine verfallene Welt, und diese Welt hat ein, ja, jemand, der diese Welt steuert, und sein Name ist Satan. Und deswegen komme ich in sein Visier, greift in meinem Leben an. Und Paulus sagt hier, was, und das ist, was merkwürdig ist: Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide. Paulus hat erkannt, diese harten Erfahrungen im Leben sind nicht umsonst. Und er hat sich als ein Verwalter des Leiden Christi betrachtet. Und er sagte, ich freue mich aber für euch, denn ihr werdet was durch diese Erfahrung, die ich durchmache, ihr werdet dadurch gesegnet werden. Ich wollte das zum Schluss sagen, aber jetzt sage ich das am Anfang. Es soll uns wohl bewusst werden, dass dieser Brief an diese Gemeinde in Kolossia aus dem Gefängnis geschrieben wurde. Er saß nicht in seinem Arbeitszimmer mit einem Cappuccino und Hillsong im Hintergrund. Er wusste nicht, ob er am nächsten Tag überhaupt lebt. Und sein Leben war sehr eingeschränkt. Manche von euch hier, obwohl ich das nicht weiß im Detail, aber es ist mir vollkommen bewusst, dass jemand hier sitzt, und zwar, du erlebst gewisse Einschränkungen in deinem Leben. Die sind nicht von dir ausgewählt oder gewollt. Es kann mit Gesundheit zu tun, es kann mit Finanzen zu tun, es kann mit fehlenden Beziehungen zu tun. Einschränkungen. Aber Paulus wusste, er wurde gesandt, und er ging davon aus, dass der Herr was vorhatte. Auch mit diesen Einschränkungen. Und etwas, was er damals machen könnte, er könnte Briefe schreiben. Hat er gewusst damals, als er diese Gemeinde einen Brief geschrieben hatte, dass eine Gruppe eine Gruppe in der Lahue 2025 diesen Brief lesen würde? Der hatte keine Ahnung. Der Herr, sein Werk durch unser Leben übersteigt unsere Schau. Das übersteigt unsere Vorstellungen. Und was ich bei Paulus hier merke, es gibt keinen Hauch von Selbstmitleid. Oswald Chambers sagte, der ganze allmächtige Gott ist unsere im Herrn Jesus. Und er wird das letzte Sandkorn und den entferntesten Stern in Anspruch nehmen, um uns zu segnen, wenn wir ihm gehorchen. Was macht es aus, wenn die äußeren Umstände schwierig sind? Warum sollten sie das nicht sein? Wenn wir dem Selbstmitleid Raum geben und dem Luxus unseres Jammers freien Lauf lassen, dann verbannen wir Gottes Reichtümer aus unserem Leben und hindern anderen daran, in seine Bestimmung einzutreten. Keine Sünde ist schlimmer als die des Selbstmitleids, denn Selbstmitleid löst Gott aus und hebt das eigene Interesse auf den Thron. Es lässt unseren Mund Murren ausspeien, und aus unserem Leben wird ein sehnsüchtig flehender geistlicher Schwamm, an dem nichts Lebendiges oder fruchtbar mehr ist. Jemand sagte mir vor Jahren, damals in der Wüste, ziemlich bald nachdem Israel aus Ägypten herausgeführt hatte, Ich glaube, das kommt sogar in 2. Mose 15, da haben sie gemeckert. Und sobald ich mit meinen Meckern anfange, das ist ein Zeichen dafür, dass ich ein Stück weit von diesem Vertrauen gegenüber Christus abgeleitet wurde. Das ist nicht gut, aber das ist das erste Zeichen dafür, dass wir nicht mit dem Herrn rechnen. Und das kann sogar so weit gehen, dass wir in diesem Selbstmitleid versinken. Und Selbstmitleid ist eigentlich Hochmut nach innen gerichtet. Ich bin nur mit mir selbst beschäftigt. Und ich gehe nicht davon aus, dass der Herr diese harten Zeiten auch in seinem Plan hat und dass auch jemand anderes dadurch gesegnet wird. Meine Vorfahren in die Fackelträgerwelt, sie haben Selbstmitleid überhaupt nicht geduldet. Einer meiner ersten Fehler war, Major Thomas zu erzählen, wie schwer es mir ging. Du machst diesen Fehler nur einmal mit einem Kriegsheld. Er schaute mich an und sagte, Peter, Jesus hat niemals gesagt, dass es einfach wird. Wir haben Jesus ganz, und zwar gegenwärtig, vorwärts. Ein anderer Vater im Glauben, der war Profi-Komiker. Und dann kam er zum Glauben beim Bundeswehr. Er war in einer Putzkammer, hat sich niedergekniet und Jesus aufgenommen. Er ging nach Capenray Hall. Er hatte nur die Klamotten an, die er hatte. Kein Koffer, kein Geld. Er musste seine Klamotten waschen und er saß splitternackt in seinem Zimmer, währenddem seine Klamotten am Trocknen waren. Und irgendein Frommer kam rein und sagte, der war entsetzt, da gibt es einen nackten Mann in diese, da so, wer hat ihn hier reingelassen? Der ist in eine Kneipe aufgewachsen. Er kannte keine Loblieder, aber er konnte Klavier spielen. Er geht runter und aus lauter Freude am Herrn spielt er die Lieder, die er in der Kneipe gelernt hatte. Und die Frommen waren entsetzt. Er kannte keine frommen Lieder. Der hatte ein sehr hartes Leben. Beim Bundeswehr hat er häkeln gelernt, weil er so viele freie Zeit hatte. Ich ging zu ihm einmal, habe mich beschwert über mein hartes Leben und da saß er beim Häkeln. Ich habe niemals einen Mann häkeln gesehen. Aber ich habe mich beschwert und wie schwer es war. Und dann guckte er mich an und sagte, also sag mal, wer bist du? Ich kenne dich nicht. Häkel, häkel, häkel. Ich habe meine Lebensgeschichte erzählt. Und dann merkte er, dass ich einen kritischen, zynischen Geist hatte. Und dann sagte er, erzähl mal, wer bist du? Ich sagte, das habe ich doch. Und er sagte, nee, hast du nicht. Weißt du, wer du bist? Du bist ein kleiner Scheißer und du stinkst. Und du hast dich umwickelt mit einer evangelikalen Windel. Ich war so erschrocken, dass er das S-Wort im Mund genommen hatte. Und 2 Jahre später schrieb er mir einen Brief und es hieß, lieber Peter, ich denke oft an dich, habe an dich gedacht heute. Und deswegen ist mein Auto an der Seite von der Autobahn und ich schreibe dir diesen Brief. Ich ging einmal nochmals zu ihm, viel später, ich habe ihm erzählt, wie schwer es mir ging. Und der hat Häkel. Und dann hat er gesagt, na, hat es dich bis jetzt umgebracht? Ich freue mich für euch, sagte Paulus. Denn ihr werdet durch mein Leid einen Gewinn haben. Elvis Fernando war Leiter von Jugend für Christus auf Sri Lanka lange Zeit. Er wohnt noch da und er ist in Predigtdienste unterwegs. Und er sagte, in der Gemeinde wird heute viel Wert auf eine Therapie des Leidens gelegt. aber zu wenig Wert auf eine Theologie des Leidens, die die Grundlage jeder Therapie des Leidens sein muss. Manchmal beten wir, Herr, nimm das von mir. Aber das macht er nicht. Weil er mir ein Stück von seinem Leiden in diese Welt anvertraut hatte und er weiß wohl, er kann dadurch verherrlicht werden, wenn ich es zulasse. Das ist seine Bürde, nicht meine. Paulus hat gesagt, Epheser 3, Vers 1, ich, der Gefangene Christi Jesu, für euch Heiden. Paulus hat erkannt, ich bin nicht der Gefangene der Juden oder die Römer. Ich bin hier im Gefängnis, weil Jesus mein Leben so geleitet hat. Und ich gehe davon aus, dass er was vorhat. Und manchmal vertraut der Herr uns manches Hartes im Leben an, damit unser Herz weich wird für andere Menschen. Damit wir diese Empathie und dieses Empfinden haben, wie Gabi damals erzählt hatte, durch diese harten Erfahrungen. Paulus erkannte das und er sagte in 2. Korinther 1, Verse 3 und 4, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Er weiß, wie er mich trösten kann. Der uns tröstet in alle unsere Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Als ich in der Grundschule war, als ein Mitschüler seinen Arm gebrochen hatte, hatte er so diese weiße Gips drauf. Und daran erkannte man, ach so, der hat seinen Arm gebrochen. Heutzutage haben wir andere Schienen und so weiter und so weiter. Wenn ein Mensch ein zerbrochenes Herz hat, man trägt kein Gips. Und das macht, dass dieses mit dem Leiden so furchtbar einsam. Denn wir können hier stehen heute Morgen sogar und Loblieder singen. Und wie es in Sprüche heißt, auch beim Lachen kann das Herz trauern. Und jemand kann hier stehen als Leidende und niemand weiß das. Kein Mensch weiß das von uns. Und das macht das Leiden so einsam. Und manchmal, wie Gabi gesagt hatte, ich weiß das von mir selbst. Ich lerne viel durch Gabi Erfahrung. Aber manchmal, wenn man einem Mensch begegnet, der Schweres erlebt, statt das Falsche zu sagen oder zu tun, sage ich und tue ich nichts, weil ich Angst habe, dass ich sie irgendwie verletze. Versteht ihr, was ich meine? Und manchmal durch diese Erfahrungen, wie Gabi sagte damals, sie weiß wohl, wie sie mit anderen, die Leid erfahren, umgehen kann. Sie hatte keine Hemmungen. Wir werden viel mehr durch unsere Tränen als durch unsere Lachen lernen. Unendlich mehr. Und Jesus war selbst mit Schmerz vertraut in vielerlei Weise. Und er lebt in uns durch seinen Geist. Psalm 56, 8, meine Heimatlosigkeit hast du abgemessen. Gieße meine Tränen in deinen Schlauch. Stehen sie nicht in deinem Verzeichnis? Ob es uns bewusst ist, Gott hat ein Verzeichnis, Gott hat ein Tagebuch. Und er gibt Acht auf das, was uns Schmerzen verursacht. Als Gabi und ich und die Kinder von unserer zweiten Flitterwoche zurückkamen, hat Gabi eine Nierenbeckenentzündung geholt. Sie landete im Krankenhaus. Es war direkt nach Osterferien, die Kinder waren in der Schule und dann auf einmal war ich alleinerziehender Vater. Und die Kinder haben das in vollen Zügen ausgenutzt. Ja, es geht uns gut mit Papa. Er lässt uns manches zu, was Mama niemals uns erlauben würde. Aber wir sagen ihm nicht was. Da sitze ich vor der Glotze und es ist nach 8 Uhr und Chrissy kommt, sitzt neben mir und sagt, kann ich Fernsehen schauen? Ich sagte, das mache ich auch. Hol dir Chips und wir machen das gemeinsam. Bisschen Vater-Sohn-Zeit. Meine Tochter kommt runter oder in der Küche beim Frühstück und sie sagt, kannst du meine Haare flechten? Haare flechten? Jetzt ist das meine Aufgabe? Das arme Kind, ich habe irgendeinen Knoten gemacht und dann ging sie so in der Schule. Kann jemand mir helfen? Und da war ich allein. Die Kinder waren in der Schule, Gabi war im Krankenhaus. Ich habe nicht so viel Zeit in ihrer Wohnung verbracht. Ich bin hingezogen, 6 Monate, hat der Vorstand des Bodenseehofes zugelassen. Dafür bin ich sehr dankbar. Aber da war ich allein. Ich sagte, na ja, werde ein bisschen rumschnuppern. Wer ist diese Frau? Da habe ich ihr Tagebücher gefunden. Ich habe gesagt, gefunden, nicht gelesen. Warum habt ihr so reagiert? Ganz einfach. Was in einem Tagebuch steht, ist höchstpersönlich. Das, was unsere Tränen verursachen. Da gibt der lebendige Gott Acht drauf. Er weiß wohl. Diese Erfahrungen sind ihm sehr wichtig. Und er nimmt das persönlich auf. Ich war in Schloss Klaus in Österreich auf der Bibelschule und ziemlich am Anfang der Woche saß ich am Tisch gegenüber einem Mann, der war bestimmt der älteste Student damals. Und wir kamen ins Gespräch und ich habe ihn gefragt, ja, warum sind Sie an der Bibelschule? Sind Sie in Rente? Er sagte, nein, bin ich nicht. Ich sagte, also sind Sie Lehrer und Sie haben ein Sabbatjahr? Nee. Ich sagte, warum sind Sie hier? Und er sagte mir, weil meine Frau vor 6 Monaten gestorben ist. Da war es sehr ruhig am Tisch. Ich weiß nicht, ob die anderen das von ihm wussten. Und danach habe ich ihnen gesagt, ja, das ist interessant, weil ich eine Witwe geheiratet hatte. Und sie gibt mir einen Einblick in so eine Erfahrung. Der brach in Tränen aus. Und er kam am Ende der Woche und hat mich gefragt, darf ich zu euch kommen? In Fischbach, ich würde gerne mit deiner Frau sprechen. Der wohnte in Wien. Er fuhr, was weiß ich, 6-7 Stunden, kam zu uns in Fischbach, saß am Esstisch, fing an, seine Geschichte zu erzählen. Und Gabi fing an mit 2 Worten. Ich verstehe. Und manchmal kann das Gold wert sein, in einem Mensch sein Leben, der leidet. Er braucht nicht unbedingt eine flotte Aussage oder ein Bibelvers sogar, aber Verständnis. Und manchmal vertraut der Herr uns manches an, damit wir diese 2 Worte jemand anderes sagen können. Ich verstehe. Und manchmal reicht das aus. Paulus sprach von diesem Geheimnis, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und er hat das unter Beweis gestellt durch diese Leiterfahrungen. Und die Realität des lebendigen Christus hat ihn durchgetragen, hat ihm Hoffnung gespendet, hat auch anderen geholfen. Und es soll uns bewusst werden, wenn Jesus Freiraum und Gestalt in unserem Leben übernimmt, andere merken das. Und unser Leben ist ein Kanal für die Gegenwart Jesu in andere Menschen ihr Leben. Und sie merken das wohl. Und das ist nicht etwas, was wir manchmal mit Worten erfassen können. Aber der Herr offenbart sich durch irdenen Gefäßen, zerbrechliche Menschen. Gabi und ich, wir haben unsere Hochzeitsfeier am Bodenseehof gehabt, weil Preis-Leistung-Verhältnis stimmig war. Und am nächsten Tag haben wir einige Gäste verabschiedet, inklusive meine Oma. Das war die Oma Kraut. Sie war Ü80. Und im Gespräch mit ihr, bevor sie abgefahren ist, hat sie was Interessantes gesagt. Sie sagte, ich bin auf viele Hochzeiten in meinem Leben gewesen. Ich kann mir vorstellen, über 80. Und dann hat sie wortlich gesagt, aber hier war ein anderer Geist. Das war Jesus. Und Menschen spüren das. Wir sind umgeben von Obstbauern bei uns und manche haben eine Ferienwohnung. Und wenn Bodenseehof voll ist, gibt unsere Sekretärin diese Adressen weiter. Ich lief B31 entlang und da kam eine Frau auf der Straße. Sie wollte ihre Mülltonne zurücknehmen und ich habe Hallo gesagt und sie hat Hallo gesagt. Und dann habe ich mich vorgestellt und sagte, ja, ich bin Mitarbeiter am Bodenseehof. Und da wurde ihr Augen groß. Und sie sagte, ach, Bodenseehof. Und da sagte sie, letztes Jahr im Dezember haben zwei Mädchen sich bei ihr gemeldet. Sie wollten die Ferienwohnung über Silvester mieten. Und sie sagte, ich habe diese Mädchen gesagt, auf keinen Fall, das tue ich mir nicht an. Sie hat sich das Schlimmste vorgestellt, es wird Party geben und so weiter und so weiter. Und dann haben sie am Telefon gesagt, ach schade, wir wollten auf eine Freizeit am Bodenseehof. Und dann hat die Frau gesagt, ach Bodenseehof, ihr dürft natürlich kommen. Und dann hat sie mir in Breitschwäbisch gesagt, das kann ich gar nicht nachmachen. Sie sagte mir, also Mr. Reed, die Gäste vom Bodenseehof, sie sind anders. Und dann habe ich gesagt, warum? Ich sagte, wir sind ganz normale. Aber wir kennen Jesus. Das merken andere Menschen, wenn der Geist Gottes uns füllt mit der Gegenwart Gottes. Und eigentlich ist das Allerbeste, was wir weiterzugeben haben, diese Offenbarung durch unsere Leben der Gegenwart Jesu. Wir kommen zum Schluss. Am Ende von Kolosserbrief sagte Paulus Folgendes. Er sagte, betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine offene Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin. Auf dass ich es so offenbar mache, wie ich es soll. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Ganz ehrlich, das wäre nicht mein Gebetsanliegen an der Gemeinde. Mein Gebetsanliegen wäre, bitte der Herr, dass er mich endlich mal rausholt. Das wäre mein Gebetsanliegen. Paulus hat gesagt, bitte der Herr nicht unbedingt, dass er mir rausholt, sondern dass er mir die Fähigkeit gibt, hier in meinen Fesseln das Wort Gottes weiterzugeben. Es war damals gang und gäbe, ein römischer Soldat war an einen Gefangenen angekettet. Könnt ihr euch das vorstellen, wie das wäre mit Paulus? Ich weiß nicht, wie lang diese Schicht war. 4-8 Stunden weiß ich nicht. Aber ich habe eine Ahnung, was passiert ist. Und die armen Jungs, sie konnten gar nicht weglaufen. Und deswegen sagte Paulus in Philipper 4,22, die aus dem Kaisershaus grüßen euch. Entschuldigung, wenn ich das sage, aber es gab eine Kettenreaktion, also von Paulus bis ins Kaisershaus. Unterschätze niemals dein Gefängnis, denn dein Kerker ist auch dein Kanzel. Auch wenn du meinst, ich lebe mit unnötigen Einschränkungen und sie sind lästig und ja, manchmal sogar schmerzhaft. Ich habe es mit den Lungen zu tun, deswegen sitze ich hinten und ich sitze statt stehe und deswegen schweige ich statt singen, weil ich muss alle Kräfte sparen für diese Einheiten. Ich war zweimal in einer Klinik in Davos, rein den Blick heilt alles. Und zwar wegen meiner Lungen. Und wer in ein Reha war, man weiß, normalerweise bekommt man einen Platz zugewiesen im Speisesaal. Und so war das bei mir. Und ich saß gegenüber einem Mann. Ich dachte, der war ja etwas älter. Ich habe mein Selbstbetrug gesagt, er ist älter als ich, aber das kann ich nicht beweisen. Aber er war Privatpatient, das hat mir auch etwas über ihn gesagt. Und entweder geht man 3 Mahlzeiten am Tag hin und schweigt einander an oder man kommt ins Gespräch. Wir kamen ins Gespräch. Und er hat natürlich gemerkt, dass ich sicherlich nicht auf der Schwäbischen Alb geboren, aufgewachsen war und dass ich vom Ausland komme. Ja, woher kommen Sie? Aus Minnesota. Ja, was machen Sie in Deutschland? Dann, da, da, da. Ich arbeite in ein christliches Freizeitheim und Bibelschule. Echt? Was ist das? Erzähl mal. Und Tag ein, Tag aus saßen wir am Tisch. Ich habe nicht mein Studienbibel gebracht und bam, auf den Tisch und lass mir was erzählen. Das habe ich nicht gemacht, das ist nicht meine Art. Aber ich habe wohl von meiner Beziehung zu Jesus weiter erzählt und wohl von dem, was Jesus in meine zerbrochene Familie gemacht hat. Am Ende seiner Zeit, er fuhr ein bisschen früher heim als ich, hatte mich eingeladen. Er sagte, diese Gespräche taten mir gut, darf ich dich zu Kaffee einladen? Natürlich habe ich ja gesagt und dann am Ende von Kaffee trinken, haben wir uns verabschiedet und ich habe ihn nie wieder gesehen. Ich weiß nicht, wie lang nachher, ob das einige Monate oder ein Jahr war, aber da bekomme ich einen Anruf am Bodenseehof von einem Mann, der mir sagte, Sie kennen mich nicht, ich bin Pfarrer in Schwarzwald. Aber es gibt ein Gemeindemitglied bei uns, den sie in Davos kennengelernt haben. Und er kam heim und ist in mein Büro eines Tages reinmarschiert und sagte, ich brauche Jesus. Und der Pfarrer kannte Jesus und er führte ihn zu Jesus. Es war Gottes Timing, denn 2 oder 3 Wochen nachher kam jemand in sein Geschäft und hat ihn tot auf dem Boden gefunden, Herzinfarkt. Und diese Pfarrer wurde gebeten, die Beerdigung zu halten. Und er rief an und er sagte, kannst du bitte mir zusammenfassen, worüber ihr gesprochen habt damals? Das würde ich gerne bei der Beerdigung weitergeben und Zeugnis geben. Da ist mein Nachbar, der am Tisch saß mit mir. Ich war nicht so happy, dass ich in eine Klinik landete und von meinem Dienst am Bodenseehof eine Auszeit hatte. War nicht unbedingt mein Plan. Und wobei ich dachte, okay, ich habe eine Auszeit vom Dienst, hatte Herr einen Dienst für mich in meinem Gefängnis, in der Reha-Klinik damals, ohne dass ich überhaupt geahnt habe. Und ich sage das heute Morgen deswegen. Es kann sein, dass jemand hier sitzt, wie mein Freund am Tisch, und Gott hat dich vorbereitet für dieses Wochenende. Du bist mitten unter Gottes Volk, lebst dennoch Gott los, los von Gott. Und der Herr hat dich vorbereitet auf diese Tage, damit du Jesus hier begegnest. Vielleicht wie ich damals auf diese Familienfreizeit und ich merkte, ich spürte, die Leute haben etwas, was ich nicht habe. Und das war so ansteckend, so attraktiv. Ich wollte Jesus auch haben. Und vielleicht sitzt du hier und du merkst, ich will auch Jesus haben. Und vielleicht ist das dieser gottgegebene Zeitpunkt für dich. War sehr wichtig für diesen Mann. Er könnte nicht in die Zukunft schauen. Und vielleicht hat Gott dich vorbereitet auf diesen Moment. Und ich möchte zum Schluss heute einfach eine Zeit der Stille geben, da wo wir sitzen, und 60 Sekunden Stille einfach nehmen, damit jemand hier mit dem lebendigen Gott sprechen kann, wie ich damals, und einfach kommt und sagt: Jesus, ich lebe los von dir. Ich will nicht mehr. Ich will tun, was die Bibel Buße nennt, und das ist 180 Grad umdrehen und zu dir kommen und sagen: Herr, ich brauche dich. Ich brauche deine Vergebung für die Art und Weise, wie ich gegenüber dir gelebt habe. Und Jesus, ich brauche deine Gegenwart in meinem Leben. Denn ich merke, es fehlt mir eine Art von Leben, was die Bibel ewiges Leben nennt. Bitte kehre bei mir ein. So einfach ist das. Und der Herr ehrt ein ehrliches Herz, das zu ihm kommt und genau das sagt. So lass uns 60 Sekunden Stille haben hier im Saal heute Morgen. Und vielleicht ist jemand hier, der genau diese Hinwendung zu Jesus machen will. Wir beten miteinander. Himmlischer Vater, ich danke dir, die Ausdrucksweise ist sekundär. Du ehrst das ehrliche Herz, das sich sucht. Schenke du Gewissheit und kehre da ein, Jesus, da wo dieses Herz ist. dir gegenüber sich öffnet. Kehre ein als Retter, als Heiland und Herr. Und ich danke dir, Herr, für das, was uns manchmal Mühe verursacht, sogar Schmerz. Herr, ermutige du jemand hier, tröste du jemand direkt durch deine eigene Gegenwart. Lass sie wissen, dass du Acht drauf gibst und bereite sie für einen sehr wichtigen Dienst vor. Das bitten wir in Dankbarkeit, Herr, in Jesu Namen. Amen.